Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Leonardo Boff, Sie feiern Ihren 70. Geburtstag. Wie erleben Sie dieses Alter?
Ich erlebe als eine Gnade Gottes, weil ich immer gemeint, dass ich nicht lange leben würde. Ich immer so gemeint, als ich 40-Jährige werde, vielleicht ist schon der Höhepunkt. Und dann später, als ich 50-Jährige geworden bin, habe ich dieselbe Meinung gehabt. Aber jetzt überlasse ich der Gnade Gottes. Und wenn ich zurückschaue, dann sage ich, das Leben war so kurz. Und die Herausforderungen waren so groß und wurden noch größer. Und ich möchte mehr Zeit haben, um weiterzuarbeiten, weil die Welt und die Kirche, wie sie sind, bedeutet kein schönes Szenario, ist keine schöne Landschaft. Beide müssen verbessert werden, damit das Leben gediegener, würdiger wird.
Also haben Sie das Gefühl, Sie hätten zu wenig Zeit gehabt, um alles umzusetzen, was Sie wollten, was Sie sich als Ziel gesetzt hatten?
Ich habe mir überhaupt keine Ziele gestellt. Wenn man in Lateinamerika ist, in meinem Fall in Brasilien, haben wir derart viele Herausforderungen, die schnell darauf eine Antwort gegeben werden muss, sodass man überhaupt kein Projekt, die man detaillieren kann, projizieren kann. Man muss einfach das Leben hinnehmen, wie es kommt. Und da wir, sei es als Priester, sei es Theologe, so wenig sind, haben wir ein Übermaß an Arbeit. Wir sollten in Brasilien 120.000 Priester haben. Wir haben knapp 17.000. Wir kombinieren ständig die theologische Arbeit mit der pastoralen Tätigkeit. Man ist ständig mit dem Volk zusammen, am Rande, an der Peripherie, mit den Armen. Und zugleich muss man Vorlesungen vorbereiten, Vorträge halten. Das Leben ist kurz und war für mich kurz, aber die war voll. Es hat eine gewisse Fülle, die mir selbst überrascht.
Sie blicken auf 7 Jahrzehnte zurück. Welches war das prägendste, eindrucksvollste Jahrzehnt für Sie, Leonardo Boff?
Die 70er Jahre waren für uns in Lateinamerika die besten Jahre. Es gab überhaupt keine Spannung, keinen Konflikt zwischen Kirche und Theologie, Basiskirche mit der hierarchischen Kirche. Es war eine Freude, Theologie zu treiben, zusammen mit Bischöfen. Wir gestalteten große Zusammentreffen von Basisgruppen, Laien, Bischöfen, Theologen. Es war wirklich ein Frühling im Leben der Kirche. Es gab eine Blüte von Initiativen, die Pastoral der Kinder, die Tätigkeit der Kirche mit den Landlosen, mit den Obdachlosen. Es sind Initiativen entstanden, gerade in den 70er Jahren, die bis heute bestehen. Und die haben gezeigt, dass die Kirche nicht nur eine religiöse Mission hat, die hat auch eine soziale, eine politische Mission. Sie ist da für die Befreiung. Und in den 70er Jahren ist die Befreiungstheologie entstanden als eine sehr artikulierte, in den ganzen Kontinent Theologie. Und konnten wir mit der offiziellen Unterstützung der Kirche für diese Theologie rechnen.
1992 haben Sie Ihr Priesteramt niedergelegt. Haben Sie das nie bereut?
Ich habe nie bereut, weil ich unter Zwang war. Also es war während der Weltgipfel über Ökologie und Entwicklung in Rio de Janeiro. Und da ist ein Kardinal von Rom gekommen, der hat einen Vortrag von mir gehört und er sagte mir, Herr Boff, Sie haben nichts von Buschweigen gelernt, von den verschiedenen Strafen. Sie müssen weg von Lateinamerika. Sie müssen entscheiden, entweder Philippinen oder Korea. weil in diesen zwei Ländern franziskanische Klöster gibt. Und dann habe ich danach gefragt, Herr Kardinal, darf ich...
Welcher da? Kardinal war das eigentlich?
Der war der Kardinal Baggio, der war Nunzius in Brasilien. Dann habe ich gefragt, darf ich da, sei es in Philippinen, sei es in Korea, weiterarbeiten, Theologie dozieren, schreiben, predigen? Und er sagt, nein, du musst schweigen und im Kloster bleiben. Da habe ich gesagt, das habe ich einmal getan. Aber jetzt meine ich, das ist eine Demütigung. Eine Demütigung ist eine Sünde. Diese Sünde nehme ich nicht an. Ich bleibe hier in Brasilien. Ich werde meine Theologie weitertreiben. Das heißt, die Beschäftigung mit der Sache der Armen, die Befreiungstheologie, die Unterstützung der Volksbewegungen. Und deswegen musste ich tatsächlich wählen. Und ich habe mich auf den Laienstand gefördert. Ich wurde promoviert zum Laienstand. Das war keine Strafe, eine Art Reduktion zum Laienstand. Das ist die offizielle Sprache der Kirche. Aber wenn ich meine, dass Jesus kein Priester war, der stammt nicht aus dem Stamm Levi, wo die Leviten, die Priester kommen. Der stammt aus der Gruppe von David, wo die Könige, die Propheten, die große Sänger wie David waren. Jesus kommt von dieser Tradition. Der war ein Laie.
Vor der Niederlegung des Priesteramts, Sie haben es eben erwähnt, Leonardo Boff, standen Sie unter massivem Druck des Vatikans, der Ihnen eben ein Rede- und ein Lehrverbot auferlegte. Lässt Sie Rom jetzt in Ruhe?
Ja, für Rom gelten nur die Priester. Leute, die innerhalb der heiligen Hierarchie stehen. Und ein Laie ist ganz da unten, am Rande, fast außerhalb der Kirche. Der ist doch in der Kirche, weil er ein Christ ist. Aber für Rom haben die Laie grundsätzlich gar keine große Bedeutung. Und deswegen konnte ich ruhig meine Theologie treiben, Vorträge halten und sogar Exerzitien habe ich gepredigt für Schwestern. Und eine gute Sache dabei war, dass ich ständig von vielen Bischöfen unterstützt worden war, hauptsächlich von zwei großen Kardinälen, von Kardinal Arns von São Paulo und Kardinal Lorscheider von Nordbrasilien. Die haben mich ständig auch eingeladen für Vorträge für Priester an der päpstlichen Universität von São Paulo, so dass ich mich ganz innerhalb der Kirche fühlte und bis heute noch fühle.
Hat sich seit Ihrer Laisierung auch Ihr Gottesbild verändert?
Ich meine, das Gottesbild wurde erweitert und bereichert. Wenn man in ein Kloster lebt, wo die großen Lebensprobleme nicht so lebendig sind, hat man ein ruhiges Bild von Gott. Aber wenn man auf der Straße ist, in der Welt, wobei man arbeiten muss, um sich selbst, also das Leben zu gestalten, wenn man in Kontakt mit so verschiedenen Personen, mit anderen Weltanschauungen, mit Leidenden, mit Leuten, die suchen und die Ängste haben, dann hat man ein anderes Bild von Gott. Und man entdeckt zugleich, dass eine weltliche Heiligkeit gibt. Es sind viele Heilige in der Welt. Einfache Frauen, einfache Leute, die zu Hause beten, das Evangelium ernst nehmen und die leiden mit der Familie, mit den Kindern und zugleich große Tugenden entwickeln. Und dann spürt man, dass Gott überall in der Welt ist. Gott ist kein Monopol der Kirchen. Er ist größer als der Kopf des Papstes.
Sie sind ein Pionier der Befreiungstheologie und Sie sind dieser auch treu geblieben bis heute. Die Befreiungstheologie hatte ihre Blütezeit in den 70er und 80er Jahren. Das haben Sie vorhin etwas ausgeführt. Heute ist es stiller geworden um Sie. Viele sagen gar, sie sei tot. Was sagen Sie, Leonardo Boff?
Die Gründe, die damals in den 70er Jahren die Befreiungstheologie veranlassen haben, diese Gründe bestehen noch. Also die Theologie der Befreiung hat versucht und versucht noch heute, den Schrei der Armen zu hören. Und die Armen haben viele Gesichter. Die sind die Frauen, die sind die Schwarzen, die sind die Indianer, die sind so viele Arbeitslose, verzweifelte Leute. Also diese Welt der Unterdrückung. Gegen diese Unterdrückung soll man befreiend denken und handeln. Also diese Situation besteht und ich würde sagen, ist noch schlimmer geworden. Also der Schrei ist lauter aus allen Seiten der Welt. Und deswegen ist die Befreiungstheologie noch lebendig, weil viele Christen, die hören noch diesen Schrei. Immer eine Woche vor dem großen Sozialforum organisieren wir ein Zusammentreffen der Befreiungstheologie aus Asien, Afrika und Lateinamerika, aus Nordamerika und Europa kommen Leute. Es kommen 500 Vertreter der verschiedenen Kirchen. Und dann diese Theologie ist ein Referenzpunkt für alle, die eine Veränderung der Kirche und der Gesellschaft wollen. Und deswegen ist diese Theologie immer lebendig. Vielleicht ist sie heute nicht so sichtbar wie damals, weil sie nicht mehr polemisch ist. Aber die ist lebendig.
Die Befreiungstheologie, die lebt vor allem in sogenannten Basisgemeinden. Was ist eigentlich eine Basisgemeinde?
Eine Basisgemeinde ist von verschiedenen Familien ausgemacht. Wir sind ungefähr 50 Personen, die in jedes Wochenende sich zusammentreffen, um das Wort Gottes zusammenzulesen, um zu singen und zu beten und Diskussionen über die Probleme der Gemeinde zu führen und daraus im Lichte dessen, was sie gelesen haben, eine Lösung zu finden. Und die sind Laien, Frauen und Männer, viele Jugendliche, Kinder. Und diese Basisgemeinde ist entstanden an der Lösung der Verzweiflung. Die Kirche hatte einfach keine Priester mehr da. Und die Christen waren völlig einsam und getrennt von irgendeiner Verbindung mit der Pfarrei. Und dann haben einige prophetische Bischöfe gesehen, dass die Christen selbst sich organisieren könnten um das Wort Gottes herum, sodass wir heutzutage in Brasilien zumindest 80.000 von diesen Basisgemeinden haben. Also insgesamt eine Kirche von 5-6 Millionen, die ihr Leben an der Basis der Kirche und der Gesellschaft leben. Wenn ich Basis sage, das sind Laien innerhalb der Kirche. Und Basis innerhalb der Gesellschaft sind die armen Leute, Arbeitslosen, Arbeiter, einfache Leute. Und die haben ein neues Gesicht der Kirche entwickelt. Und wir reden sogar von einer Ekklesiogenese, von einer Neugeburt der Kirche, vom Glauben des Volkes heraus. Und entsteht da tatsächlich eine andere Form, Kirche zu sein, die nicht hierarchisch, pyramidal ist, aber die ist gemeinschaftlich, kommunitär ist.
Wenn ich mir das so vorstelle, hatten ein armer Mann, vielleicht ein Familienvater, der seine Kinder kaum ernähren kann, eine Frau, die vielleicht von morgen bis am Abend arbeitet oder bettelt und das reicht doch nicht, haben diese armen Menschen dann die Kraft, sich abends oder am Wochenende noch zu solchen Gruppen zu treffen, um über ihre Situation nachzudenken?
Also für diese Christen ist dieses Zusammentreffen keine Last. Es ist eine Freude, sie bereiten sich vor, die reden darüber, Gott sei Dank, dass jetzt am Samstagabend uns wieder zusammentreffen, weil es wird gefeiert, gesungen, die essen was zusammen, es wird nicht nur diskutiert, das ist allzu intellektuell, die leben zusammen, die verteilen die Probleme, die diskutieren bestimmte Probleme zusammen und finden eine Konvergenz.
Die Lateinamerikanische Bischofskonferenz war seit den Vollversammlungen von Medellin 1968 und Puebla 1979 ein Hort der Befreiungstheologie. Doch ab 1980 ernannte Papst Johannes Paul II. Viele konservative bis fundamentalistische Bischöfe. unter anderem auch Leute aus dem Opus Dei. Gibt es denn heute noch lateinamerikanische Bischöfe, die sich der Befreiungstheologie verpflichtet fühlen?
Es gibt Bischöfe, die leben ein bisschen weit von Volken weg. Die sind mehr konservativ, die bauen eine Kirche nach innen und haben die zwei Ohren gerichtet nach Rom. Aber die meisten Bischöfe sind Hirten, sind Pastoren, die leben mit dem Volk zusammen. Die sehen das Leiden, die Handel befreien, obwohl vielleicht keine großen Gedanken sich darüber machen. Wir selbst in Brasilien reden kaum von Befreiungstheologie. Wir reden von einer befreienden Praxis, das ist die nötige Theologie. Deswegen ist diese Theologie, wie der Papst schön gesagt, und für uns ist irgendwie eine Legitimierung dieser Theologie, dass die Befreiungstheologie in Kontexte von Unterdrückung und Ungerechtigkeit nicht nur eine gute Theologie ist, sondern eine notwendige Theologie ist, innerhalb der großen theologischen Tradition der Kirche.
Sie haben eben den Papst angesprochen, Leonardo Boff. Vor 10 Jahren haben Sie in einem Interview mal gesagt, ich zitiere, Kardinal Ratzinger ist unfähig, den Schrei der Armen zu hören. Dazu hat er nie die Gnade gehabt. Heute heißt Josef Ratzinger Papst Benedikt. Bleiben Sie bei Ihrer Einschätzung von damals oder hat er sich gewandelt?
Ich glaube, dass die Reisen, die er gemacht hat, zum Beispiel in Brasilien und dann in Australien, ihm viele neue Dimensionen beigebracht hat. Der hat in Brasilien den Schrei der Armen gehört. Der hat die Aussätzigen gesehen. Man sah, dass von ihm eine gewisse Ausstrahlung kam. Der hat sich geändert, weil er eine intelligente Person ist. Obwohl würde ich weiter meinen, dass die Armen keine zentrale Stelle innehaben. Seine große Option ist für die Rechristianisierung, für die Bekehrung Europas, im Sinne, dass dadurch die Globalisierung ein christliches Merkmal bekommen kann. Ich finde dieses Projekt, diese Vision ein bisschen illusionär. Von außen her gesehen, von Lateinamerika her gesehen, diese Option für Europa bedeutet grundsätzlich eine Option für die Reichen, weil die Reichen nur in Europa leben. Deswegen redet er über die Armen, aber das ist nicht die Achse seiner päpstlichen Tätigkeit. Und die Armen ist die große Mehrheit der Menschheit. Und die Kirche sollte in der Nachfolge Jesu gerade ein großes Ohr für diese Frage der Armen haben.
Also Sie finden, er hat etwas seine Haltung verändert, aber noch zu wenig.
Ja, ich meine, der ist irgendwie Geisel von der römischen Struktur. Der lebt in diesen großen Palästen, der tritt immer auf wie ein Halbgott. Nicht einfach wie Johannes der 23. Für die Einfachen, die kleinen Christen, ist dies auch ein bisschen skandalös. Die lesen in den Gemeinden die Evangelien, lesen über den armen Jesu. Und sie sagt, wieso denn der Vertreter Christi lebt wie ein großer Herr in dieser Welt, wie ein Prinz, wie ein König. Das passt nicht zusammen. Und die fragen uns. Und wir müssen dann erklären, dass die Geschichte der Kirche so verlaufen ist, dass so eine solche Situation ist, aber wir müssen als Hauptreferenz nicht Rom, Vatikan und so weiter haben, aber die Evangelien, die Praxis Jesus und sogar beten, damit der Papst evangelischer einfacher wird, dass die Kirche tatsächlich sich ändern muss, die muss einfacher, evangelischer, humaner sein, dem Volk nahe.
Suchen die Menschen in unserer verunsicherten Zeit wirklich eine solche, wie Sie sie fordern, demokratische, partizipative Kirche? Wollen Sie heute nicht wieder verstärkt Leitplanken, nach denen Sie sich orientieren können?
Also ich würde sagen, dass die Kirche institutionell gesehen, und das sage ich ehrlich, hat sich ein bisschen demoralisiert. Das Hauptwort ist immer Nein. Gegen den Relativismus, gegen den Modernismus, gegen den Materialismus, gegen die Präservativen. Und das ist schade, weil das Evangelium soll eine gute Sache sein, gut für die Menschen, ein Angebot an Sinn und Freude, an Hoffnung und Zukunft. Und deswegen, meines Erachtens, müssen wir der Kirche helfen, damit sie Kirche Christi sein soll und nicht nur Kirche des Papstes, Kirche der Bischöfe, die allzu patriarchalisch, zu zölibatär, zu antidemokratisch. Und ich würde nicht glauben, dass das dem Willen Gottes entspricht.
Sie streben eine partizipative Kirche an, in der die Hierarchie nicht Macht ausübt und Priester und wohl auch Priesterinnen nicht Männer und Frauen der Sakramente, sondern der Worte sein sollen. Was sagen Sie einem romtreuen Kritiker, der sagt, das ist doch purer Protestantismus, was Sie da betreiben?
Ja, ich würde sagen, da, was in Rom herrscht, ist dieser pure Fundamentalismus. Weil alle anderen Kirchen die Hoffnung gemacht hat. Die einzige rückständige Institution ist gerade die katholische Kirche. Ist eine Art Bastion des Patriarchalismus. Die Kirche muss eine Kirche für die Welt, innerhalb der Welt. Die Kirche hat keinen Zweck in sich selbst. Das Zentrum ist nicht einmal Kirche, ist das Reich Gottes, ist Christus, ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist kommt immer vor den Missionar. Der ist schon in der Welt, bewirkt Güte, Heiligkeit, Liebe, Gerechtigkeit und so weiter. Die Kirche muss sich öffnen. Zum Beispiel in den Basisgemeinden, 70% der Leiterinnen, der Leiter der Basisgemeinde sind Frauen. Und es funktioniert wunderbar. Die Frauen haben nie Jesus verraten. Die Männer schon. Die waren die ersten Zeugen der Auferstehung, dass das höchste Ereignis des Christentums ist. Nur bei diesen Gründen hätten sie eine zentralere Stelle in der Kirche zu übernehmen.
Sprechen wir auch noch von den Berührungspunkten von Theologie und der Politik. Während die Befreiungstheologie in Lateinamerika auf der Ebene der Bischofskonferenz eher in der Defensive scheint, erringen befreiungstheologisch geprägte Politiker Machtposten. Lula da Silva in Brasilien, Evo Morales in Bolivien, Rafael Correa in Ecuador und mit Fernando Lugo in Paraguay ist gar ein ehemaliger Bischof an der Staatsspitze. Ist die Befreiungstheologie in der Demokratisierung der Politik erfolgreicher als in der Demokratisierung der Kirche?
Heutzutage würde ich sagen, dass das beste Ergebnis der Befreiungstheologie sich in der Politik einen Platz geschaffen hat. Viele von diesen Politikern von heute, angefangen mit Lula, der Präsident von Ecuador, Rafael Correa, die ständig sagt, ich komme von der Befreiungstheologie. Und jetzt Fernando Lugo, ein Bischof, den ich kenne seit 30 Jahren, immer ein Befreiungstheologe war, die fühlen, dass die Grundanliegen der Befreiungstheologie, das heißt, im Zentrum soll das Soziale sein, die Armen sein, die Nöte der Armen. Und die Politik muss derart sich organisieren, dass diese Nöte, diese Bedürfnisse gestillt werden können. Das geschieht im Feld der Politik. Aber die Inspiration war gerade das Evangelium, war die Befreiungstheologie. Und für uns ist eine Ehre, dass die Kirche so Personen darbieten kann.
Und doch muss man es ja auch kritisch anschauen. Also gerade das Beispiel Brasilien zeigt ja, dass eben ein fortschrittlicher Präsident noch lange nicht heißt, dass dann die skandalöse Armut abgeschafft ist. Müssen denn die Basisgemeinden jetzt sozusagen gegen die linken Regierungen aufstehen? Also da auch etwas Widerstand zeigen?
Also man muss die Armut in geschichtlicher Sinn, in geschichtlicher Perspektive sehen. Wir haben eine furchtbare Erbe gehabt, der Kolonisation, der Sklaverei, der Ausrottung der Indianer. An der Basis dieser Gesellschaft, der verschiedenen Gesellschaften in Lateinamerika, ist diese strukturelle Gewalt, die sich zeigt durch die allgemeine Armut der meisten der Bevölkerung. Und jetzt kommt ein Präsident gerade aus dieser Tradition vom Volk. Er ist ein Überlebender der großen Tragödie des brasilianischen Volkes und macht eine Politik, die nach 6 Jahren 50 Millionen Personen eingeschlossen hat. Personen, die nur einmal im Tag essen konnten. Heutzutage essen 3 Mal im Tag. Das ist eine große Errungenschaft, sodass die Kluft zwischen Reichen und Armen 7% kleiner geworden ist. Und trotzdem gibt es viele, die am Rande stehen. Und die Basisgemeinde und die Volksbewegungen, die haben diese Strategie. Die unterstützen Lula und sagen, der gehört uns. Und zugleich fordern wir mehr Änderungen, bessere soziale Politik. Weil diese Bewegungen eine gewisse und relative Autonomie haben und treten in Dialog mit der offiziellen Politik ein. Und diese organische Verbindung zwischen Regierung und sozialer Bewegung macht das die Demokratie mehr eine partizipative Demokratie ist, statt eine reine repräsentative Vertretungsdemokratie ist.
Leonardo Boff, sprechen wir noch etwas von Europa, von der Schweiz. Sie haben einmal gesagt, die beste Unterstützung für die dritte Welt sei die Entwicklung einer Befreiungstheologie für Europa. Was heißt das konkret? Was erwarten Sie von hiesigen, von europäischen Kirchen?
Zunächst einmal, es muss eine große Bewegung der Solidarität und Kooperation zwischen allen Kirchen entstehen. Ein großes Gefühl für Solidarität. Wir leben in einer globalisierten Welt und die Anliegen der christlichen Kirchen sollen auch globalisiert werden. Es soll nicht so sein, dass auf einer Seite leben die Christen sehr gut und zufrieden, auf der anderen Seite sind die Geschwister, die leiden. Und zugleich sollen die verschiedenen Kirchen in Europa auch die Unterdrückungen entziffern, wo gerade diese Unterdrückungen auch anwesend sind. Sei es mit den Immigranten, mit den neuen Armen. Wir können die Kirche auch hier befreien wirken. Die Befreiungstheologie ist eine kontextuelle Theologie. Man muss jedes Mal den Kontext analysieren. Der Kontext in der Schweiz ist völlig anders als in Brasilien. Aber es können auch da Gegensätze geben. Unterdrückungsformen, die vielleicht unsichtbar sind, aber die Leiden hervorrufen im Volk. Und dann die Kirchen sollten ein Gespür dafür haben und dabei sein und die Leute unterstützen und dann befreiend handeln.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.